Morgen auch von mir. Schön, dass ihr da seid. Der Volkstrauertag haben wir letzten Sonntag gefeiert. Der Sonntag im Kirchenjahr. Und heute ist im Kirchenjahr der? Genau. Manche sagen Totensonntag, aber ich denke, ihr habt Ewigkeitssonntag gesagt und ich denke, das ist wahrscheinlich sogar das bessere Wort. Als Christen erinnern wir uns an diesem Tag an die Verstorbenen, gerade auch besonders an die, die im letzten Jahr verstorben sind. Und ich habe mir das zum Anlass genommen, zu fragen, was passiert eigentlich nach dem Tod? Was passiert nach unserem Leben hier? Sind wir dann tot? Oder gilt das, was Jesus gesagt hat, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Ich habe mal Text ausgesucht aus 1. Thessalonicher 4, die Verse 13 bis 18. Und anhand diesem Text möchte ich mit euch mal diesen Fragen nachgehen. Und ich lese alle Bibelverse, die ich während der Predigt erwähne, die sind in der Übersetzung Neues Leben. Und nun, liebe Brüder, und ich möchte anfügen, an anderen Stellen wissen wir das aus der Bibel, da sind auch Frauen gemeint, auch Jugendliche. Also nochmal, und nun, Brüder, Schwestern, Jugendliche, ihr, die ihr hier seid, möchte ich, dass ihr wisst, was mit denen geschieht, die bereits gestorben sind, damit ihr nicht traurig seid wie jene Menschen, die keine Hoffnung haben. Denn weil wir glauben, dass Jesus starb und wieder auferstanden ist, glauben wir auch, dass Gott durch Jesus alle verstorbenen Gläubigen wiederbringen wird, wenn Jesus wiederkommt. Ich kann euch dies mit einem Wort des Herrn sagen. Die noch leben, wenn der Herr wiederkommt, werden nicht vor den Toten zu ihm kommen. Denn der Herr selbst wird mit einem lauten Befehl unter dem Ruf des Erzengels und dem Schall der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen. Dann werden zuerst die Gläubigen, die schon gestorben sind, aus ihren Gräbern auferstehen. Und mit ihnen zusammen werden auch die übrigen, die noch auf der Erde leben, auf den Wolken hinaufgehoben werden in die Luft, um dem Herrn zu begegnen und in Ewigkeit bei ihm zu bleiben. Tröstet euch also gegenseitig mit diesen Worten. Leben nach dem Tod. Frage. Fakt ist, der Tod gehört zum Leben dazu. Und es ist wichtig, dass wir das nicht ausblenden. Deswegen gibt es im Herbst auch die Feiertage, Gedenktage, die dieses Thema in den Blick nehmen. Aber was wissen wir denn über das Leben nach dem Tod? Die Frage möchte ich euch mit euch anhand von diesem Abschnitt näher nachgehen. Immerhin glauben ca. 12% an eine Wiedergeburt. Das ist nicht erstaunlich. Erstaunlich finde ich, dass aus dem evangelisch-freikirchlichen Bereich, also aus unserer Frömmigkeitsrichtung, fast jeder Fünfte daran glaubt, dass nach dem Tod nichts mehr kommt. Auch ohne es zu bewerten, zeigt es, dass wir das, was wir Christen glauben, dass wir an ein Leben glauben, dass das ganz schön unrealistisch ist. Und es wirft viele Fragen auf. Und deshalb ist es auch in Ordnung, wenn wir Schwierigkeiten damit haben. Du darfst deine Fragen und auch deine Zweifel an dem Thema haben, auch als Christ. Denn das gab es schon immer. So auch in der großen oder in der griechischen Mittelmeermetropole, in der pulsierenden Handelsstadt Thessaloniki oder Thessalonich. Dort gab es auch eine kleine Gemeinde, die Paulus erst vor kurzem gegründet hatte. Und die versuchten, ihren Glauben in der Großstadt zu leben. Paulus selbst hätte die thessalonische Gemeinde gerne persönlich getroffen, um sie darin zu unterstützen. Aber leider war es ihm nicht möglich, sodass er seinen Mitarbeiter Timotheus schickte. Der berichtete ihm dann von der Lage dort. Und für uns ist es gut, dass Paulus nicht dort war. Denn deshalb musste er einen Brief schreiben und den können wir heute noch lesen. Und neben vielen anderen Dingen, die Paulus der Gemeinde mitgibt, geht er auf ihre Fragen ein, die sie über Timotheus an ihn gestellt haben. Und eine Frage brennt der jungen Gemeinde ganz besonders unter den Nägeln. Was passiert mit den Menschen aus unserer Gemeinde, die gestorben sind, ohne dass Jesus wiedergekommen wäre? Sie lebten doch in der Erwartung, dass Jesus bald kommt. Und sie fragten sich, was passiert mit denen, die das nicht erlebt haben, Jesu wiederkommen, die schon verstorben sind? Sind sie jetzt benachteiligt? Und jetzt merken wir, wird dieser Text aktuell auch für uns. Warum? Weil wir immer noch warten. Auch wir warten noch auf Jesu Kommen. Ich möchte das an den Bildern an der Leinwand kurz zeigen, in welcher Zeit es ist, über die biblische Heilsgeschichte. Jonas, machst du mal bitte die nächste Zeit ein. Also wir gehen jetzt von in der Vergangenheit hier, aber Christus ist gestorben, dann kam Pfingsten und wir leben jetzt im biblischen Zeitalter, man nennt es das Zeitalter der Gnade. Und unser Text geht darum, dass Jesus wiederkommt, die Gläubigen auferstehen und entrückt werden. Also das wäre hier. Das ist noch nicht passiert. Wir sind irgendwo genau wie die in Thessaloniki. Die waren vielleicht dann weiter vorne. Und wir wissen von uns, da ist Israel gegründet worden. Das ist in der Bibel vorhergesagt. Wir wissen nicht, wann das sein wird. Aber wir sind auf jeden Fall näher wie die Thessaloniker. Und dann vielleicht noch als einen kleinen Ausblick, dass ihr das seht, vielleicht noch in der nächsten Folie. Die Gläubigen werden entrückt, wir gehen noch im Text näher ein. Dann kommt biblisch eine ganz schwierige Zeit, man nennt es die Zeit der Trübsal. Und an diese Trübsalszeit wird der Satan gebunden und dann kommt das biblische Friedensreich. 1000 Jahre ist er gebunden. Und dann am Schluss wird er noch mal kurz vor, so gesehen, losgelassen. Der Satan von der Leine kann nun mal sein Unheil ausführen und dann spricht Gott vor dem weißen Thron Gericht über die, die ungläubig waren. Wir als Christen werden nie vom weißen Thron Rechenschaft ablegen müssen. Das sind die, die nicht geglaubt haben. Und dann tritt das ein, was wir auch aus Gottes Wort lesen. Er macht einen neuen Himmel, eine neue Erde. Alles wird neu. Und er ist in allem eine neue Erde, in Ewigkeit. So einen kurzen Abriss zu der biblischen Geschichte, wo wir jetzt stehen. Es gibt vielleicht das eine oder andere, manche sagen, Mensch, die Entrückung ist in der Trübsalzeit oder eher am Ende. Ich glaube, wie es hier abgebildet ist, dass wir als Christen die Entrückung vor der Trübsal kommt. Aber ich glaube, das ist auch nichts Entscheidendes. Lasst uns nochmal zurückschauen auf den Text. neue Himmel, neue Erde, habe ich gerade gesagt, aber so weit sind wir noch nicht. Zurück zum Text. Auch wenn vielleicht uns die Frage nicht brennt, so geht sie doch uns aus zwei Gründen, meine ich, an. Weil nur weil sie uns nicht beschäftigt, die Frage, was mit denen passiert, die gestorben sind, obwohl Jesus noch nicht da war, trotzdem ist die Antwort darauf ja wichtig für uns. Und zweitens, ganz allgemein zeigt es, dass es in Ordnung ist, Fragen an das Leben nach dem Tod zu haben, auch als Christen. Ja, ich weiß vielleicht nicht, wie es euch geht, aber ich finde, dass Paulus Antwort auch Fragen aufwirft. Menschen und auch Christen haben ihre Fragen an das Leben, nach dem Leben, nach dem Tod. Doch wenn die Bibel davon schreibt, dann klingt das doch auch ganz schön unrealistisch und weit weg. Was bleibt jetzt für uns Christen? Sind es Fakten oder sind es Fragen? Was sind die Fakten, die Paulus präsentiert? Zuerst, die Menschen aus der Gemeinde, die vor der Wiederkunft gestorben sind oder noch sterben werden, die haben keine Nachteile. Keiner hat was voraus, sondern Paulus schreibt, wenn Jesus wiederkommt, wird er alle Menschen, die zu ihm gehören, auferwecken. Das erleben wir gemeinsam. Und dann wird Jesus sie zusammen mit den dann noch Lebenden gemeinsam auferheben und in sein Reich, mit sein himmlisches Reich mitnehmen. Was sind die Fragen, die Paulus aufwirft? Es geht mir nicht um die Frage, ob das überhaupt stimmen kann oder Paulus das sich nicht ausgedacht hat. Als Christen glauben wir, dass in der Bibel nicht nur irgendwelche Geschichten stehen, sondern dass das, was darin steht, wirklich göttlich ist und stimmt. Für Leute, die mit dem Glauben nicht viel zu tun haben, mag das erstmal verrückt klingen. Wenn wir den Text anschauen, dann mit einem gewissen Grundvertrauen in die Bibel. Wem dieses Grundvertrauen fehlt, den lade ich ein, einfach mal probehalber zuzuhören und diese Perspektive zu hören und zu sehen, dass gerade ein Grundvertrauen in die Bibel für uns Christen auch zu Fragen führt. Was sind also die Fragen, die Paulus aufwirft? Die gibt es nämlich. Zum Beispiel, was passiert denn mit den Verstorbenen, bis Jesus wiederkommt? Sind sie dann noch nicht bei Jesus? Müssen sie noch warten? Richten wir den Blick auf den Text und schauen uns diesen jetzt genauer an. Den Vers 14. Denn weil wir glauben, dass Jesus starb und wieder auferstanden ist, glauben wir auch, dass Gott durch Jesus alle verstorbenen Gläubigen wiederbringen wird, wenn Jesus wiederkommt. Im Grunde gibt der Text leider keine Antwort, was mit den Verstorbenen passiert. Wichtig ist allein, dass alle zu Lebzeiten mit dem Herrn Verbundene bei der Auferstehung dabei sind. Und weil er auferstanden ist, des Kreuzes leer, sind wir nicht allein. Und ich glaube, das gilt auch für das Dazwischen. Christen sind Tode in Christus, aber Tode über den Krieg Christus der Herr ist. Und von Christus sind wir auch als Tode ungetrennt. Wir sind umfasst von seiner Herrschaft, seinem Schutz und seinem Frieden. Dass Gott durch alle Verstorbenen, andere Übersetzungen nennen auch entschlafenen Gläubigen. Und ein anderer Vers im Korinther Brief, ich lese ihn jetzt vor in der Übersetzung, in dieser Übersetzung jetzt nach Luther. Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Entschlafen, das ist zunächst mal ein allgemeiner griechischer Sprachgebrauch, sagt aber nichts über den Tod, über den Zustand nach dem Tod aus. Mein persönlicher Glaube ist aber, dass wir das Zwischen als Entschlafene oder als Schlafende erleben und wir diese Zeit quasi gar nicht wahrnehmen. Wir sterben und stehen dann gleich auf. Das Wissen, dass wir nicht verloren sind, muss genug sein. Weiteres erfahren wir nicht. Manche Frage bleibt auch unbeantwortet. Wichtig für uns als Gemeinde: in Christus sind wir geboren und bei seiner Wiederkunft werden wir nicht zu kurz kommen. Im Vers 16: Der Herr selbst wird mit einem lauten Befehl unter dem Ruf des Erzengels und dem Schall der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen. Der Erzengel, ein Engelfürst, tut es dem Himmel kund. Und wie tut er es kund? Mit einer Posaune. Früher, wenn die Könige, die Kaiser eingezogen sind, dann wurde die Trompete geblasen. Der König kommt, der Kaiser kommt. Jetzt kommt der Herr, der Erzengel, blast die Posaune und der Schall ist zu hören. Wann das passiert, weiß niemand. Niemand außer Gott allein. Es wird bestimmt von Gottes großem Plan. Und dann werden zuerst alle Gläubigen, die schon gestorben sind, aus ihren Gräbern auferstehen. Also die vor Jesu Wiederkunft gestorben sind, gläubig waren, die werden zuerst auferstehen. Die Wirkung der Ankunft Christi reicht bis ins Totenreich. In welchem Zustand die Toten, die Entschlafenen in Christus auch sein mögen, jetzt stehen sie auf. Jetzt erlangen sie die ganze Fülle göttlichen Lebens. Schaut auf den Vers 21. Er wird unseren schwachen, sterblichen Körper verwandeln, sodass er seinem verherrlichten... das ist jetzt in Philipper 3, 21, den habe ich nicht mitgebracht an die Leinwand. Also, ich lese einen Vers aus Philipper 3, 21. Er wird unseren schwachen, sterblichen Körper verwandeln, sodass er seinem verherrlichten Körper entspricht. Dies wirkt er durch dieselbe Kraft, mit der er sich überall alles unterwirft. Dann werden wir verwandelt. Den Zustand kennen wir nicht in dieser Zwischenzeit. Aber wenn er wiederkommt, werden wir verwandeln. So sagt es Philippa. Und dann wendet sich die Wiederkunft Christi oder auch die Parousie den Lebenden zu. Von deren Verwandlung wird überhaupt nicht gesprochen. Wichtig war den Thessalonikern, und ich meine, das soll ja auch uns wichtig sein, auch sie wurden zum Herrn aufgehoben und mit ihm vereint. Auf den Wolken hinaufgehoben werden in die Luft, um dem Herrn zu begegnen und in Ewigkeit bei ihm zu bleiben. Die Wolke, die dürfen wir uns jetzt nicht vorstellen als dieses irdische Wolkengebilde, die ihr vielleicht heute schon am Himmel gesehen habt. Nein, das ist die Umhüllung von göttlichem Geschehen. Wir erinnern uns auf dem Wüstenzug Gott in der Wolkensäule. Oder Verklärung von Jesus auf dem Berg, eine lichte Wolke überschattete sie, und aus der Wolke tönte die Stimme Gottes. Und ein Himmelfahrt, eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen. Also Wolke in diesem Sinn zeigt göttliches Geschehen, und ebenso wird die Gemeinde von der Welt, den Blicken der Welt entzogen. Es zeigt, Gott ist der Handelnde. Und wisst ihr was? Vielleicht dachtet ihr heute, wenn ihr morgen kommen seid, wir sind so eine kleine Schar. Aber wenn das geschieht, das wird so eine große Schar sein. Menschen mit aller Hautfarbe, mit allen Hautfarben, weiße, farbige, aus allen Nationen und Erdteilen, kleine und große, Männer, Frauen, Jugendliche, aus allen Jahrhunderten. Er wird sie zu sich ziehen. Und sie werden auferstehen. Mit dem Herrn vereint sein. Ein großes Bild, das ich glaube, dass es uns heute schon Mut machen kann, auch wenn wir manchmal den Eindruck haben, wir wären zu wenige. Und wenn das geschieht, dann sehen sie, was noch niemand sah. Dann werden wir sehen und es stückweise erkennen, hört auf. Nun erkenne ich, wie ich erkannt bin. Und die Vereinigung von unserem Herrn und der Gemeinde, die erfolgt in der Luft. Sie erfolgt völlig ungestört, abseits der Welt. Und damit wird die Vollendung der Gemeinde unterstrichen. Und wisst ihr, wo das geschieht? In der Luft, wo die große Siegesfeier erfolgt. In der Luft. Und was ist die Luft? Epheser 2, Vers 2. Ihr habt genauso in der Sünde gelebt wie der Rest der Welt, beherrscht vom Satan, der im Machtbereich der Luft regiert. Jesus macht deutlich, wenn uns zu sich holt, ich bin größer, ich bin stärker als Satan. Ich rufe euch zu euch in seinem Machtbereich. Er macht klar, er ist der Handelnde. Heute genauso wie damals. Posaune, Wolken, Luft machen das eindeutig klar. Und in Ewigkeit bei ihm zu bleiben. Der letzte Teil vom 17. Vers. Und in Ewigkeit bei ihm zu bleiben. Mit dem Herrn zu sein, alle Zeit. Können wir uns was von der Ewigkeit vorstellen, was Ewigkeit ist? Mir half folgendes Bild, um eine Ahnung zu bekommen, was Ewigkeit ist. Den Watzmann am Königssee, dieser majestätische Berg. An diesem Berg kommt alle 100 Jahre ein Vogel, um sich daran den Schnabel zu wetzen, zu schärfen. Wenn der ganze Berg abgetragen ist, dann ist eine Sekunde der Ewigkeit vorüber. Ich glaube, für mich war das sehr hilfreich, dieses Bild, weil ich eine Ahnung bekommen habe, was Ewigkeit heißt. Ich habe euch noch ein Foto zum Schluss mitgebracht. Dass die Stadt weitergeht. Wir wussten, dass das Alpenvorland existiert, auch wenn wir es nicht sehen konnten. Warum? weil wir schon oft in den Bergen waren, als kein Nebel war. Und weil wir am Morgen mit dem Auto dorthin gefahren sind und wussten, ja, auch unterm Nebel ist die Stadt, ist das Land. Manches sehen wir durch den Text klar, anderes bleibt im Bild gesprochen unter dem Nebel verborgen. So zum Beispiel der Zustand der Entschlafenden nach dem Tod. Und doch braucht uns das nicht zu beruhigen. Denn wenn es stimmt, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, dann gibt es für die Menschen, die zu Jesus gehören, ein Leben nach dem Tod. Dann steht es fest, dass Jesus die Menschen, oder dass die, dann steht es fest, dass die Menschen, die auf Jesus vertrauen, nach dem Tod zu ihm kommen. Wie auch immer das dann geschehen und aussehen wird. Eingangs fragte ich, was passiert nach dem Leben hier? Sind wir dann tot? Vielleicht konnte ich bei allen Fragen, die sich stellen, bei allem Nebel, steht es für Paulus fest. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Warum können wir sicher sein? Oder können wir sicher sein? Ja, ich meine, wir können sicher sein, weil sich Gottes Zusagen in der Geschichte schon als zutreffend erwiesen haben. Ein Punkt war, ich hatte es kurz erwähnt auf dem Bild, die Staatengründung Israels. Und er lässt sich persönlich erfahren. Vielleicht nicht jeden Tag, aber ich zehre immer noch von dem, wo ich ihn so tief erfahren habe, wie kaum in meinem Leben war, als mein Vater gestorben ist. Da merkt man, das ist nicht irgendwie Glaubensgespinst, sondern er ist Realität. Wir sehen nicht das gesamte Bild. Und trotzdem brauchen wir nicht zweifeln, weil wir wissen, dass Gott den Gesamtüberblick hat. Er sieht das Bild von oben, wie wenn kein Nebel wäre. Glasklar. Für uns mag manches verdeckt sein. Und so sagt Paulus im Vers 18 so treffend, dass uns das auch Trost sein kann, hier und heute, wissend, er hat alles im Blick. Und mit Trösten meine ich nicht vertrösten, quasi zu sagen, naja, irgendwann wird es schon wieder. Sondern es heißt auch, dass wir uns ermahnen, auffordern, das Leben jetzt schon im Wissen um die Ewigkeit prägen zu lassen. Zum Schluss möchte ich mit einer Zusage von Jesus aus dem Johannesevangelium die Verse 1 bis 3 lesen. Habt keine Angst, ihr vertraut auf Gott, nun vertraut auch auf mich. Es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch dann so gesagt? Wenn dann alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen, damit ihr immer bei mir seid, dort, wo ich bin. Amen.